Die Wahrheit über Gott. Da haben wir wieder ziemlich groß abgebissen, denke ich. Wahrheit, das klingt ja schon sehr angeberisch in diesem Fall, dass wir die jetzt kennen würden, die Wahrheit über Gott. Wer wagt es schon überhaupt, irgendetwas Gewisses über Gott auszusagen? Gott ist ja für uns völlig unverfügbar. Aber wir wollen uns trotzdem dieser Frage so ein bisschen stellen heute und wollen nochmal mit unserer Definition in dieser Reihe die Wahrheit über, auch heute an Gott herangehen. Also wie haben wir es definiert? Wahrheit, hier bei dem, was wir erforschen, Wahrheit ist das Ergebnis eines offenbarenden Prozesses des Erkennens Gottes. Also wir wollen Gott erkennen und wir schauen, wo er sich offenbart hat. Und das ist in der Bibel, in der Heiligen Schrift, in seinem Wort. Und da finden wir all das, was er über sich selbst offenbaren wollte, was wir über ihn wissen sollen. Und was wir da entdecken können, ist so vielfältig, so wunderbar. Es ist einfach toll. Und trotzdem gilt natürlich auch hier, auch bei so einem Titel, die Wahrheit über Gott gilt, unser ganzes Erkennen ist und bleibt Stückwerk. Wir werden nie alles erfassen können, wie Gott ist. Es wird immer nur so eine Teilerkenntnis sein. Und trotzdem ist es wichtig, denn dieses Thema, die Wahrheit über Gott, das kann auch so schief liegen in unserem Leben. Wenn wir ein falsches Bild von Gott haben, dann wird das enorme Auswirkungen haben. Es wird Auswirkungen haben darauf, wie ich Gott begegne. Begegne ich ihm, indem ich suche nach ihm, ihm begegnen will oder indem ich mich vor ihm verstecke? Werde ich ihm ehrlich begegnen oder werde ich eine Show spielen und irgendwie mich besser darstellen, als ich eigentlich bin? Werde ich ihm voll Freude begegnen oder voll Angst? Auch die Frage, ist Gott denn ein Teil meines Alltags oder ist er nur ein Notnagel, den ich immer wieder dann mal anrufe, wenn es mir gerade irgendwie schlecht geht und ich seine Hilfe brauche? Oder darf er meinen Alltag bestimmen und wirklich mein Herr sein, mein Herr und mein Gott? Oder ist Gott womöglich auch nur eine Projektionsfläche für meine Irritation über das Leben auf dieser Erde, ne, mit der Frage, wie kann Gott das zulassen, was hier gerade alles passiert? Oder darf Gott wirklich Gott sein, der Gott, der er ist? Jens hat uns das schon sehr schön gezeigt mit seinen verschiedenen Illustrationen. Es gibt ja ganz verschiedene Gottesbilder und manche davon sind richtig, andere sind ziemlich falsch. Also immer wieder mal wird Gott so vorgestellt als ein alter Mann mit weißem Bart, eigentlich eher süß und harmlos. Das ist ganz bestimmt nicht Gott. Oder wir haben Gott als den lieben Gott. Auch das ein harmloser Gott, der nicht wirklich was zu sagen hat. Wir haben den Richter, vielleicht auch den Polizisten und Aufpasser. Viele Menschen, die fromm aufgewachsen sind, haben genau so ein falsches Gottesbild. Wir haben gehört, der liebende Vater, der allmächtige Gott, ein gnädiger Gott, ein unfehlbarer und heiliger Gott. Es gibt noch viele andere Bilder und Metaphern, der gute Hirte und noch so weiter. Man könnte ganz viel finden. Und an den meisten Bildern ist etwas Wahres dran. Wichtig ist nur, dass das Gesamtbild stimmig ist, unserer Vorstellung von Gott. Wenn unser Gesamtbild schräg ist und da etwas nicht dran stimmt, dann haben wir wirklich ein Problem. Schauen wir mal so ein bisschen, was sich in der Bibel an Gottesbildern finden lässt, an Vorstellungen über Gott. Es geht am Anfang los, da ist Gott, wird sofort vorgestellt als der Schöpfer. Er schafft mit bloßen Worten, was vorher noch nicht da war. Es werde und dann wurde es Licht, eine Trennung zwischen Himmel und Erde, eine Trennung zwischen Land und Meer. Es wurden Pflanzen, es entstanden Sterne und Planeten, Tiere im Wasser und in der Luft, die Landtiere und schließlich noch der Mensch. Auch dich hat Gott geschaffen. Das ist beim letzten Mal schon erwähnt, Psalm 139, ein ganz toller Vers, wenn es darum geht, wie wir von Gott erschaffen sind. Da heißt es in Vers 13 und 14, du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Oder in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 28, da wird gesagt, in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir und bestehen wir und sind wir. Gott erhält unser Leben. Er ist unser Schöpfer und unser Erhalter. Ohne Gottes Unterstützung sind wir quasi nur eine leere Hülle. Ohne seinen Atem in uns sind wir einfach nur tot. Und das stimmt, ob wir es spüren und anerkennen oder nicht. Gott ist unser Schöpfer und unser Erhalter. Wenn wir dann so die Bibel weiter durchblättern, dann kommen wir irgendwann an eine ganz spannende Stelle. Da stellt Gott sich selbst vor. Das ist kurz bevor er das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Und da kommt er zu Mose und spricht mit ihm darüber, was er vorhat. Und dann sagt er über sich selbst: Ich bin, der ich bin. Oder das ist eine schwierige Stelle zum Übersetzen oder eine ganz spannende Stelle zum Übersetzen, denn da steckt so viel drin. Ich bin, der ich bin. Man kann auch sagen, ich werde sein, der ich sein werde. Oder es könnte heißen, ich bin da. Ich bin da. Sogar ich bin für dich da. Oder ich bin der, auf den du immer zählen kannst, wenn man es mal etwas salopper ausdrücken möchte. Oder auch das stimmt, es ist ja kurz bevor es irgendwie losgeht mit der Befreiung aus Ägypten und dann sagt Gott mit diesen Worten: Ich bin der, den ihr erleben werdet. Lasst euch darauf ein und ihr werdet mich erleben und im Erleben erkennen, wie ich bin und wer ich bin. So stellt Gott sich vor und dann geht es eben los für das Volk Israel. Hinein in dieses Abenteuer der Befreiung aus Ägypten. Und auch für dich ist Gott genau das, der Ich bin da. Ich bin für dich da. Ich bin der, auf den du immer zählen kannst. Vielleicht erlebst du dein Leben als Gefangenschaft. Vielleicht bist du irgendwie gefangen, festgehalten in Süchten oder in bösen Strukturen, die dich immer wieder dazu zwingen, Böses und Falsches zu tun, vielleicht in eigener Schuld, vielleicht auch in unverschuldeten falschen Gottesbildern, die dir aufgedrückt wurden und du bist gefangen und kommst nicht aus eigener Kraft heraus. Und Gott sagt dir: Ich bin für dich da. Ich bin der, auf den du immer zählen kannst. Gott hat die Macht und die Möglichkeiten, dich zu befreien. Er ist da, ganz nah. Auf der Flucht aus Ägypten geht es dann weiter mit der Vorstellung von Gott. Und er kommt seinem Volk immer wieder näher und offenbart sich immer weiter. Und an einer Stelle schließt er dann mit seinem Volk eine Art Vertrag. Wir finden das in der Bibel als die 10 Gebote, zum Beispiel im 2. Buch Mose, Kapitel 20, die Verse ab Vers 1. Und da stellt Gott sich vor, zum Beispiel so: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst dich nicht vor fremden Göttern niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich bin der Herr, dein Gott, ich bin ein eifersüchtiger Gott. So sagt er dort in Vers 5 dann. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Eifersucht, das ist Beziehungssprache. Und genau darum geht es Gott. Er möchte eine ganz besondere, eine enge Beziehung mit jedem seiner Geschöpfe eingehen, auch mit dir. Später sagt er durch einen Propheten zu dem Volk Israel: Fürchte dich nicht, Ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Jesaja 43, Vers 1. Da merken wir, Gott lässt sich voll auf die Beziehung ein. Er gibt sich voll hinein. Und er will diese Beziehung mit seinem Volk und mit den einzelnen Menschen. Wer sich von Gott befreien lässt, der darf diesen Vers ganz bestimmt auch auf sich selbst beziehen. Fürchte dich nicht. Ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Im Buch der Offenbarung sagt Jesus: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und mir öffnet, bei dem will ich eintreten. Bist du bereit, deine Tür zu öffnen zu dieser überwältigenden Beziehung, die durch nichts, wirklich nichts übertroffen wird? Beziehung, dieses Thema wird sich durch unsere weitere Betrachtung hindurchziehen. Gott will Beziehung mit uns und er setzt alles daran, dass das tatsächlich möglich wird. Bevor wir dahin kommen, muss ich noch ein weiteres wichtiges Attribut Gottes benennen. Und zwar ist Gott heilig und rein. Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Spur von Finsternis, sagt der erste Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5. Oder in Habakuk 1, Vers 13, Habakuk 1, Vers 13, da wird gesagt: Aber deine Augen sind zu rein, als dass du Böses ansehen könntest. Gottes Heiligkeit und Reinheit ist überhaupt der Grund, weshalb wir, die wir halt Sünder sind, Rettung brauchen. Wir könnten nicht bestehen vor Gottes Blick und er könnte uns nicht anschauen und Beziehung wäre nicht möglich, wenn wir nicht gerettet werden würden und wenn Gott es nicht von sich aus ermöglichen würde. In Gottes Licht würden wir schier vergehen. Aber weil Gott eben Beziehung möchte, deshalb schickt er einen Retter und deshalb tut er etwas dafür, dass wir Beziehung mit ihm leben können. Und jetzt betritt Jesus die Bühne. Gerade habe ich ihn schon erwähnt. Jesus spielt die zentrale Rolle in unserer Suche nach der Wahrheit über Gott. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, da wird fast noch mal so etwas wie ein Schöpfungsbericht erzählt. Und das klingt ganz spannend, irgendwie ganz schön poetisch. Es heißt dort: Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Dieses Menschenleben von Jesus, dieses ganz besondere Menschenleben, ist die gewichtigste Offenbarung Gottes über sich selbst, die Gott je benutzt hat. Da hat er zu uns gesprochen, damit wir ihn erkennen, damit wir ihn regelrecht anfassen können. Zumindest für eine gewisse Zeit war das möglich. Jesus sagt einmal: Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Er hat gesehen, wie Gott handelt, wie er wirkt. Das konnte man an Jesus sehen. Jesus hat Wunder getan und man sieht daran die Kraft und Macht Gottes. Wir sehen da auch an dem, wie Jesus gelehrt hat und wie er gepredigt hat, was seine Themen waren, sehen wir, welche Einstellungen Gott hat, was ihm wichtig ist für unser Leben. Und dann natürlich Jesu Tod und Auferstehung. Und das beides geschieht zu unseren Gunsten, eben um uns zu retten und um uns ewiges Leben zu schenken. Und ja, das ist einfach das, was Gott durch Jesus auch offenbart hat. Wer Jesus gehört hat, könnte man jetzt übertragen, der hat gehört, wie wir Gott verstehen sollen. Und wir können das heute nachlesen. Wir können in der Bibel schauen und wir können für uns nachlesen, was hat Jesus gesagt, was wird über Jesus gesagt. Und dabei verstehen wir Gott. Wer Jesus gehört hat, der hat gehört, wie wir Gott verstehen sollen. Und Jesus hat von Gott als seinem Vater gesprochen. Er hat, als die Jünger einmal darum baten, wie sollen wir denn beten, und da gefragt haben, da hat er gesagt, beginnt euer Gebet einfach mit unser Vater. Und dann hat er ihnen dieses Vaterunser, was sehr bekannt ist, gegeben. Und dieser Anfang ist aber etwas, finde ich, ganz Signifikantes. Unser Vater, so hat Jesus Gott im Himmel angesprochen, und er möchte auch uns das ermöglichen, dass wir Gott ansprechen als unseren Vater. Gott kann auch unser Vater werden. Johannes Evangelium Kapitel 1, eben hatten wir es schon gelesen, dann weiter einige Verse, Vers 12. Allen, die ihn annahmen, gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Wir haben das letzte Woche genauer angeschaut. Und hier ist vielleicht bei dem einen oder anderen ein Problem vorhanden. Denn wenn jemand irgendwie Schwierigkeiten mit seinem eigenen Vater hat, wenn er eine problematische Vaterbeziehung hat, wenn da vielleicht eine Vaterwunde in seinem Leben ist, dann fällt ihm das vielleicht schwer, von Gott als Vater zu denken, weil er Schlechtes damit verbindet. Aber Gott ist der Vater, wie ein Vater sein sollte. Gott ist der Vater überhaupt. Und bei Gott kannst du eine heile Vaterbeziehung erleben und eingehen. Und das möchte Gott dir ermöglichen. Er möchte dein Vater sein, der so Vater für dich ist, wie es eigentlich mal gedacht war und wie er es für dich vorgesehen hatte. Und so ist das eine ganz tolle Einladung, dieser Gedanke, Gott als Vater. Wenn man so ein bisschen schaut, was Jesus so erzählt hat, dann kommt man zum Beispiel zu diesem Gleichnis vom liebenden Vater, oder man kennt es als das Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas Kapitel 11. Die Geschichte ist wahrscheinlich bekannt. Der Sohn, der seinen Erbteil erbittet, schon vorab, bevor der Vater überhaupt gestorben ist, und dann in die Fremde geht und falsche Freunde trifft, auf die schiefe Bahn gerät und alles, was er hat, verprasst. Dieser Sohn, der hat seinen Vater abgelehnt, und er hat eigentlich die Ablehnung durch seinen Vater vollkommen verdient. Aber es kommt alles ganz anders. Er beschließt schließlich, reumütig zurückzukehren und zu sagen, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Er will nur noch bei seinem Vater arbeiten, weil es den Tagelöhnern dort eigentlich ganz gut geht. Aber sein Vater, der ja Gott symbolisiert, der rennt ihm entgegen, als er ihn von Weitem kommen sieht, abgewrackt, wie er aussieht und stinkend, wie er wahrscheinlich war, rennt auf ihn zu, umarmt ihn, und dann gibt er ein Riesenfest. Mein Sohn war tot, sagt er, jetzt ist er wieder lebendig. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Das ist die Freude des Vaters. So ist Gott, so stellt Jesus uns Gott vor. Gott, ein liebender Vater, der auf uns verdreckte Sünder zurennt und uns in seine Arme schließt. Was kann es Schöneres geben als diese Vorstellung? Frage ist, wo stehst du in diesem Bild, in dieser Geschichte? Bist du weit weg von Gott, irgendwo in der Fremde, willst nichts von ihm wissen, hast dich von ihm getrennt? Lebst du womöglich in Saus und Braus, völlig ohne an deinen Vater im Himmel zu denken? Oder bist du nah bei Gott, da, wo Gott dich haben möchte, eigentlich in seinen Armen? Feierst du mit ihm? Das ist eigentlich deine Bestimmung. So stellt Gott sich vor. Da möchte er dich haben, mit dir zusammen Gemeinschaft erleben. In diesem Zusammenhang, wo das Gleichnis vom liebenden Vater erzählt wird, steht noch ein anderes Gleichnis, das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Wo einer 100 Schafe hat, und wenn sich eins verirrt, er die 99 anderen einfach zurücklässt, um dieses eine verlorene Schaf zu suchen. Und wenn er es gefunden hat, dann trägt er es voll Freude nach Hause und erzählt seinen Freunden und allen Nachbarn, damit sie sich mit ihm freuen können. Jesus sagt, so ist Gott. Gott liebt es, verlorene Schafe, verlorene Söhne, verlorene Töchter wiederzufinden. und heimzuholen. Und jedes Mal ist das ein Fest. Gott ist ein Gott, der nach dir sucht. Er will Beziehung mit dir. Und er gibt nicht auf, wo immer du auch gerade steckst. Und auch wenn du vor ihm wegrennst, er wird nach dir suchen. So ist Gott. Es heißt im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 15, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Nichts kann ihn abhalten, eine Beziehung zu dir zu suchen. Und der Schlüssel zu dieser Beziehung ist immer Jesus, Jesus der Retter. Dass wir Gott heute begegnen können, das liegt an seinem Heiligen Geist, durch den er heute in dieser Welt aktiv ist. Die Zeit reicht jetzt nicht, näher darauf auch noch einzugehen, aber das führt uns zu einer weiteren sehr wichtigen Erkenntnis über Gott, die Trinität. Dass Gott nach Beziehung mit uns sucht, liegt ganz einfach an seinem Wesen. Gott besteht als Dreieinigkeit. Das schimmert klar an vielen Stellen der Bibel durch. Trinität ist eine ganz zentrale Lehre der christlichen Botschaft und auch der Vorstellung von Gott. Gott existiert als Vater und als Sohn und als Heiliger Geist. Aber diese drei Personen sind doch eins. Gott ist in sich, können wir daraus ablesen, Gott ist in sich ein soziales Wesen. Gottes Wesen ist liebende Gemeinschaft. Und in dieser Gemeinschaft möchte Gott uns teilhaben lassen. An dieser Gemeinschaft sollen wir teilhaben. Man könnte sagen, Gott ist einerseits in sich, in seiner Dreieinigkeit, vollkommen selbstgenügsam. Er braucht außerhalb von sich selber nichts und niemanden. Und Gott ist andererseits zu seiner Schöpfung hin offen. Seine Liebe strömt über zu uns. Er behält seine Liebe nicht für sich. Was für ein Glück für uns. Und damit sind wir bei einer letzten Beschreibung von Gott, eigentlich der wichtigsten. Gott ist Liebe. Seine Liebe strömt zu uns herüber. Das ist so nah, wie man an eine Definition von Gott in der Bibel herankommt. Gott ist Liebe. Diese Definition bringt auf den Punkt, was an vielen Stellen der Bibel über Gott zu lesen ist. Also diese Definition, das muss ich vielleicht noch sagen, steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8. Gott ist Liebe, wird dort gesagt. Und wenn wir dann mal so ein bisschen durch die Bibel schauen, dann finden wir das immer wieder, ein wiederkehrendes Motiv. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte, heißt es zum Beispiel im Psalm 103. Er erbarmt sich über sein Volk mit ewig währender Gnade, Jesaja 54. Viele Stellen sagen aus, dass seine Liebe, seine Gnade, sein Erbarmen ewig wären. Gottes Liebe stand am Beginn des Volkes Israel als Nation. Weil der Herr euch liebt, heißt es im 5. Mose 7, und weil er auf den Schwur achtet, den er euren Vätern geleistet hat, deshalb hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich aus dem Sklavenhaus freigekauft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Weil der Herr euch liebt. Seine Liebe ist die Erklärung für seine geduldige Treue, einem Volk gegenüber, das ihm immer wieder untreu wird. Jeremia 31, Vers 3. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir die Treue bewahrt. Oder wir kennen vielleicht diese Worte, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. So hat es Luther übersetzt. Und Gottes Liebe findet schließlich ihren größten Ausdruck im Leben und im Sterben von Jesus. Das haben wir letzte Woche gesehen. Viele Verse im Neuen Testament betonen genau das. Nur ein Beispiel. Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Römer 5, Vers 8. Die Aussage, Gott ist Liebe, ist die zentrale Aussage über Gott. Es ist eben nicht so, dass Gott unter anderem hin und wieder auch liebt und ansonsten vielleicht überwiegend zornig ist oder so. Nein, Liebe ist die eine Aktivität, die am besten, am vollständigsten und am anschaulichsten offenbart, wie Gott eigentlich ist. Gott wird in der Bibel nicht zuerst als ein allmächtiges Wesen beschrieben, das unter anderem auch liebt. Nein, dass Gott liebt, steht über allem anderen. Liebe ist das eigentliche Wesen Gottes. Liebe ist das, was es bedeutet, Gott zu sein. Und mit dieser Liebe begegnet uns Gott. Mit dieser Liebe sucht er unsere Beziehung. Mit dieser Liebe hat Gott uns gerettet. Nun ist es an uns, nun ist es an dir, Gottes Liebe zu erwidern. Ach, man könnte darin schwelgen, in dieser Liebe Gottes. Ein ganz spannendes Thema. Natürlich ist diese Aufzählung von allem, was ich jetzt so erzählt habe, komplett unvollständig. Vielleicht seid ihr verwundert, dass ich so wenig über Gottes Größe, über seine Allmacht, seinen Zorn, das Gericht gesprochen habe. Dazu gäbe es wirklich noch manches zu sagen. Aber eben alles wird überstrahlt von dieser einen Aussage: Gott ist Liebe. Die Bibel spricht über Gott in vielen Metaphern, Bildern, Wortspielen, Dingen, die wir uns vorstellen können. Als Vater, als Mutter, als Fels, als Hirte. Es sind ganz oft Bilder der Zuwendung, der Sicherheit, der Geborgenheit. Es gibt unendlich viel zu entdecken über Gott. Es lohnt sich so dermaßen, in der Bibel zu schmökern und für sich immer wieder zu lesen und zu schauen, wie wird Gott da eigentlich uns vorgestellt? Wie offenbart sich Gott uns? Jetzt habe ich aber so viel gequasselt und ich frage mich, was ist eigentlich wichtig? Wenn du heute nichts mitnimmst als nur diese eine Aussage, dann ist es eigentlich genug. Gott ist Liebe. Gott liebt dich. Alles andere ergibt sich daraus. Sehnst du dich nach echter Liebe? Dann bitte Gott, sich dir zu offenbaren. Öffne dich für ihn und für seine Liebe. Er wird sich dir zeigen, denn er will Beziehung mit dir. Und er klopft längst an, er steht vor deiner Tür und klopft, weil er dich liebt. Und wenn du bisher Angst vor Gott hattest, ihm vielleicht auch nicht recht vertrauen kannst, ihn nicht verstehst, sein Handeln dich vielleicht irritiert oder seine Gebote und Forderungen dir irgendwie zu krass vorkommen, dann komm doch noch mal ganz neu zu Gott unter dieser zentralen Aussage: Gott ist Liebe. Gott liebt dich. Das ordnet ganz vieles von dem, wie wir Gott bisher vielleicht falsch verstanden haben, noch mal ganz neu ein. Und es zeigt uns, wie gut er es mit uns meint. Gott meint es gut mit dir. Er ist für dich. Er ist für dich da. Lass es doch zu, dass er dich liebt. Amen.